Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 31 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Ich bin immer noch Pia Lorenz, Chefredakteurin von Beck Aktuell und Mitglied der Schriftleitung der NJW. Und bei mir ist auch in dieser Woche
Hendrik Wiedewelt, Rechtsanwalt, Kolumnist und Strategieberater aus Berlin.
Und wir zeichnen in dieser Woche auf am Donnerstag, den 21.11. nachmittags, auch wenn ihr die Folge erst am Freitag hören werdet. Hendrik, welche Themen haben wir dabei?
Der Internationale Strafgerichtshof erlässt Haftbefehl gegen Benjamin Netanyahu und einen Hamas-Führer. Das AfD-Gutachten des Verfassungsschutzes kommt nun doch nicht mehr vor der Wahl. Warum? Wir sprechen über Robert Habeck und die Schwachkopf-Durchsuchung. Der BGH verurteilt den Weimarer Maskenrichter wegen Rechtsbeugung. Und dann haben wir noch einen Examens-Spoiler für euch.
Die große, weite Welt.
Ganz frisch vom Tag dieser Aufnahme, der Internationale Strafgerichtshof hat Haftbefehle erlassen gegen Israels Premierminister Benjamin Netanyahu, den früheren Verteidigungsminister Yoav Gallant und gegen einen Anführer der Terrororganisation Hamas. Hamas-Chef al-Masri, auch genannt Dave, ist allerdings womöglich bereits getötet, so ganz klar ist das noch nicht. Das Gericht sieht ausreichende Gründe für die Annahme, dass Netanyahu und Gallant absichtlich und wissentlich der Zivilbevölkerung im Gazastreifen wesentliche Dinge für ihr Überleben, einschließlich Nahrung, Wasser sowie Medikamente und medizinische Hilfsmittel sowie Brennstoffe und Strom vorenthalten haben. Ja, wenn euch jetzt das ein bisschen bekannt vorkommt, dann liegt es daran, dass wir darüber schon gesprochen haben. Den Antrag gibt es schon eine Weile länger und der hat damals schon für große Wellen gesorgt. Wir haben darüber gesprochen in Podcast Folge Nummer 8 und da haben wir auch über die vorerst theoretischen Folgen für eine deutsche Bundesregierung gesprochen. Die müsste nämlich Benjamin Netanyahu festnehmen, wenn er denn dann deutschen Boden betritt. Tatsächlich hatte Regierungssprecher Steffen Hebestreit im Mai damals so einen Satz von sich gegeben, der damals eben für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Er wurde nämlich in der Bundespressekonferenz gefragt, ob man denn Netanyahu dann in Deutschland im Falle einer Verurteilung verhaften würde. Ja, und da hatte er gesagt, natürlich, wir halten uns an Recht und Gesetz. Das führt auch jetzt übrigens wieder zu Empörung, die sicherlich auch Wahlkampf befördert ist. Friedrich Merz hat sich gerade geäußert, das sei nun also alles ganz schlimm. Bislang ist es natürlich eine theoretische Frage und ist auch die Frage, ob jetzt dieser Haftbefehl schon ausreicht, wenn es noch nicht zu einer strafrechtlichen Verurteilung gekommen ist. Wie auch immer, wir haben euch den Link zur richtigen Podcast-Folge vorgespult, zur richtigen Stelle in die Shownotes gepackt und dort findet ihr auch die Entscheidung, den Beschluss des Internationalen Strafgerichtshofs.
Damit haben wir nicht gerechnet.
In dieser Woche kam heraus, dass es nun vor der Neuwahl im Februar doch kein neues Gutachten des Verfassungsschutzes zur AfD mehr geben soll. Das ging fast ein bisschen unter in der Aufregung darüber, dass der ehemalige Präsident des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, mitgeteilt hat, für die Wuppertaler CDU für den Bundestag zu kandidieren.
Das war jetzt auch kein besonders geschickter Move, denn hat für viel Angriffsfläche gesorgt im politischen Berlin.
Ja, die Reaktionen sind natürlich ein bisschen erwartungsgemäß ausgefallen. Haldenwang ist ja wirklich zum Feindbild der Rechten mutiert in den vergangenen Jahren und hat jetzt so zumindest die Wahrnehmung halt in ganz rechts quasi selber den Beweis dafür geliefert, dass es ihm bei der Einstufung der AfD zuerst als rechtsextremer Prüffall und dann als Verdachtsfall darum ging oder zumindest auch darum ging, einen politischen Konkurrenten auszuschalten. Zwar hat ja schon im Mai das OVG Münster das alles bestätigt und nach einem sehr langen und akribisch geführten Verfahren für juristisch korrekt befunden. Revision wurde nicht zugelassen, trotzdem liegt die ganze Kiste beim Bundesverwaltungsgericht. Da wird jetzt das Verfahren zur Entscheidung über die Nichtzulassungsbeschwerden nochmal überprüft. Aber für die AfD und ihre Anhänger ist das natürlich irgendwie alles kein Argument. Haldenwang ist und bleibt ein Feindbild.
Dass Haldenwang beim Verfassungsschutz aufhören will, vermutlich zum Jahresende, war ja schon länger bekannt. Im Oktober hat er aber angekündigt, dass der Verfassungsschutz in diesem Jahr noch ein neues Prüfergebnis zur AfD veröffentlichen werde. Wieso kommt das jetzt doch nicht?
Das liegt jetzt weniger daran, dass der Haldenwang nicht mehr da ist, sondern an den vorgezogenen Bundestagswahlen im Februar. Damit sei die Verkündung des Prüfungsergebnisses jetzt obsolet, hat Haldenwang dann in einem Interview der Taz gesagt. Das wäre zu nah an den Wahltermin gerückt. Da haben dann natürlich einige Medien sofort mal nachgefragt. Wir packen euch unter anderem einen Artikel aus der FAZ in die Shownotes. Und es gab erstmal ziemlich schwammige Antworten aus dem Verfassungsschutz und dem übergeordneten BMI. Der Verfassungsschutz gehört zum BMI. Das richte sich alles nach dem Bundesverfassungsschutzgesetz. Das gelte auch für den Zeitpunkt und die Information der Öffentlichkeit. Aha. Dann hat aber die FAZ nachgefragt bei Fidor Badenberg, der heutigen Justizsenatorin in Berlin, die früher Vizepräsidentin des Verfassungsschutzes war. Unter anderem auch zu dem Zeitpunkt, als damals die AfD als Verdachtsfall eingestuft wurde, 2021. Und die hat der FAZ gesagt, eine solche Veröffentlichung des Gutachtens jetzt würde das Neutralitätsgebot verletzen und damit die Chancengleichheit der Parteien beeinträchtigen.
Ja, wir wundern uns ein bisschen, wie häufig dieses Thema bei Gerechtigkeit und Loseblatt vorkommt. Aber den Vorteil hat es, dass wir nicht mehr wieder alles neu erklären müssen. Siehe oben.
Genau, auf wieder wahr. Also ihr könnt reinhören, das war jetzt, glaube ich, zuletzt in Folge 19 von Anfang September. Damals ging es darum, dass die Linke den ehemaligen Finanzminister Christian Lindner verklagt hat, weil er angeblich mit Ministeriumsmitteln Werbung für die FDP gemacht hätte. Also deshalb nur ganz kurz abgeleitet aus Artikel 21 Absatz 1 des Grundgesetzes kommt eben das gleichberechtigte Recht der Parteien am politischen Wettbewerb teilzunehmen. Und das wird verletzt, Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wenn Staatsorgane zugunsten oder zulasten einer politischen Partei oder von Wahlbewerbern auf den Wahlkampf einwirken. Staatsorgane müssen sich also vor allem im Wahlkampf grundsätzlich neutral verhalten und dürfen eben nicht einseitig Partei ergreifen. Diese Ansage, dass das Gutachten nicht mehr kommen soll, führte jedenfalls zu ziemlich viel Aufregung im politischen Berlin. Auch im Bundestag sind sofort einige Leute vorgeprescht und haben die Innenministerin Nancy Faeser aufgefordert, das fertige Gutachten des Verfassungsschutzes zu veröffentlichen. Da war jetzt zum Beispiel Till Steffen, der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen und auch ein recht bekannter Rechtspolitiker, der sofort getwittert hat, auch Menschen hätten ein Recht darauf zu erfahren, was in dem Gutachten steht, und zwar vor der Wahl, und hat den Verweis auf die Neutralitätspflicht auch als absurd bezeichnet. Jetzt hat das BMI mittlerweile schon nachgeschoben. Eigentlich sei das Gutachten jetzt doch noch irgendwie gar nicht fertig und könnte deshalb noch nicht veröffentlicht werden.
Ja, das klingt eher, als wollte man ein Thema abräumen, als wenn es jetzt wirklich einen Grund gäbe, oder?
Naja, das ist ja auch immer so ein bisschen mein Hintergedanke, auch bei diesem Podcast. Es ist ja tatsächlich immer Misstrauen angebracht, wenn die Politik auf juristische Argumente zurückgreift. Wir versuchen ja bekanntlich immer, euch sprechfähig zu machen. Mir jedenfalls wäre neu, dass es ganz allgemein eine staatliche Neutralitätspflicht gibt. Also das würde ja heißen, dass wer in Amt und Würden ist, gar keinen Wahlkampf mehr für seine Partei machen können. Das ist ja auch Quatsch und das behauptet ja auch keiner. Beim Neutralitätsgebot geht es ja eigentlich um die Öffentlichkeitsarbeit von Staatsorganen. Also darum, dass Mitglieder der Bundesregierung, also meistens sind es Minister, keine staatlichen Ressourcen und eben auch ihre staatliche Reichweite nutzen dürfen, die sie durch das Regierungsamt haben, um Öffentlichkeitsarbeit zu machen, die eigentlich parteipolitischen Zielen dient. Das waren jetzt so Fälle zum Beispiel. Ich glaube, der erste Fall war es tatsächlich, das war damals Helmut Schmidt, das war im Jahr 1977, da ging es irgendwie um so eine Anzeigenserie von Helmut Schmidt. Und zuletzt, daran können sich wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer auch noch erinnern, war das Horst Seehofer. Das war im Jahr 2020, als das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass ein ziemlicher Diss von Horst Seehofer gegen die AfD zwar okay war, aber doch bitte nicht auf der Webseite des Innenministeriums. Also Horst Seehofer war ja damals Bundesinnenminister. Also fragt man sich sofort, gilt das Neutralitätsgebot hier A überhaupt für den Verfassungsschutz und B für die Veröffentlichung eines Verfassungsschutzberichts? Und die Auffassung vom BMI, dass das Neutralitätsgebot eine Veröffentlichung vor der Wahl jetzt wirklich verbietet, scheint echt absolut kein Staatsrechtler zu teilen. Da haben sich einige schon zu Wort gemeldet und sind befragt worden. Also Florian Meinl aus Göttingen hat zwar irgendwie Verständnis dafür, dass der Verfassungsschutz das jetzt neu bewerten will angesichts der schnellen Wahlen, aber er sagt, das Neutralitätsprinzip verpflichtet niemals zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen. Es gehe hier um eine schlichte Mitteilung über behördliches Handeln. Und der Verfassungsschutz muss ja nicht gewählt werden. Er sagt, und das fand ich auch sehr schön, allein, dass eine Partei, auch ein politischer Wettbewerber, als verfassungsfeindlich markiert werde, mache aus einem behördlichen Handeln kein politisches. Das ist ja genau der Punkt. Der Verfassungsschutz ist halt keine Regierung oder sowas. Die müssen nicht gewählt werden. Alexander Thiele aus Berlin sieht auch aus rechtlicher Sicht kein Gebot, die Neubewertung aufgrund externer Ereignisse wie der Bundestagswahl zurückzuhalten. Er hat aber irgendwie Verständnis dafür, dass jetzt so eine entsprechende Veröffentlichung in einer solchen Situation Auswirkungen auf den Wahlausgang haben könnte. Gut, das bestreitet auch keiner. Und am krassesten hat sich Ulrich Battis aus Berlin, emeritierter Staatsrechtler, geäußert. Der sieht das Ermessen des Bundesamts für Verfassungsschutz offenbar sogar auf null reduziert und meinte sogar, das Gutachtenergebnis müsse so schnell wie möglich veröffentlicht werden. Also im Prinzip, sobald es fertig ist. Es gehe hier nicht um eine Regierung, sondern um eine Behörde. Und die habe den gesetzlichen Auftrag, die Öffentlichkeit über Gefahren für die Demokratie zu informieren. Und wenn eine solche Gefahr vorliege, sollte das gefälligst zügig geschehen.
Also Battis Meinung finde ich besonders praktisch, da braucht man kein IFG mehr zu stellen, sondern kann einfach sagen, so, es ist fertig, es muss raus. Gut.
Ich habe mich auch schon gefragt, wie viele IFG-Anträge wohl schon laufen in der Tat. Ja. Man muss ja jetzt irgendwie kein Amt innehaben oder auch nur Bundestagsabgeordneter sein. Das könnte ja jeder von euch da draußen auch machen, mal so einen IFG-Antrag stellen.
Wir haben jetzt also drei verschiedene Juristen, wir haben zwei Meinungen, das ist das alte Spiel. Ist das Ganze denn jetzt mehr als Wahlkampf, sozusagen Ausstaffierung für linke Parteien, die der AfD einheizen wollen, oder was ist das jetzt?
Also ich würde tatsächlich sagen, es ist jedenfalls nicht im originären Sinne nur Wahlkampfgetöse, denn es geht hier weniger um Parteipolitik. Allerdings muss man natürlich sagen, dass viele, die das Gutachten jetzt noch veröffentlicht sehen möchten, zu dieser Gruppe um den Abgeordneten Marco Wanderwitz gehören, die dem Bundestag in der vergangenen Woche noch diesen AfD-Verbotsantrag zur Prüfung vorgelegt hat. Also mit dem Ziel natürlich, dass der Bundestag noch in dieser Legislaturperiode darüber zumindest mal beraten soll. Aber das ist ja, und deswegen finde ich, man kann zumindest nicht einfach so sagen, das ist halt Wahlkampf, das ist ja ein parteiübergreifender Zusammenschluss von Bundestagsabgeordneten, die eben der Meinung sind, der Bundestag solle jetzt noch einen Verbotsantrag stellen. Es geht aber nicht unmittelbar um Wahlkampf für die eigene Partei. Und außerdem weiß man ja auch gar nicht zwingend, was das Gutachten vom Verfassungsschutz jetzt ergibt. Es könnte ja auch sein, dass der bisherige Verdacht der Verfassungsschützer sich nicht bestätigt und dann würde der Inlandsnachrichtendienst die Beobachtung der AfD als Verdachtswahl ganz kurz vor der Wahl beenden. Das wäre ja auch denkbar.
Das kann ja auch sein. Ja, klar. Total denkbar und auch total plausibel. Wollen diese Abgeordneten jetzt etwas tun? Das Bundesamt für Verfassungsschutz auf Veröffentlichung verklagen zum Beispiel? Wenn der Verfassungsschutz am Neutralitätsgebot als Argument festhalten sollte, würde eine Veröffentlichung doch mit jedem Tag, den wir der Wahl näher rücken, unwahrscheinlicher.
Also ich habe mich da mal so ein bisschen umgehört und aus gut informierten Kreisen erfahren, dass diese Gruppe das wohl sogar für ganz realistisch halten würde, dass sie da auch mit juristischen Mitteln gewinnen könnten, aber sie wollen es erstmal mit politischen Mitteln weiter versuchen, sehen die noch nicht als ausgeschöpft an. Sie haben wohl bei Nancy Faeser schon noch um einen weiteren Termin gebeten und Anfang Dezember wollen sie ja ohnehin über den Verbotsantrag im Bundestag debattieren lassen und rechnen damit, dass dann auch das Gutachten oder das Nichtvorlegen des Gutachtens dann halt nochmal Thema wird. Ich muss sagen, ich bin gespannt, ob sie überhaupt die nötige Mehrheit zusammenkriegen, um das überhaupt auf die Tagesordnung zu setzen im Bundestag. Ich würde aber auf jeden Fall tippen, dass dieses pseudo-juristische Argument das Neutralitätsgebot bis Anfang Dezember nicht mehr hält.
Der Aufreger der Woche.
Man darf nichts mehr sagen in Deutschland. Das sagen viele Menschen, oft solche, die eigentlich überall alles Mögliche sagen dürfen. Nun bekommt diese Erzählung neue Nahrung. In Bayern hat die Polizei bei einem Rentner aus Unterfranken die Wohnung durchsucht. Der Grund? Der Rentner hatte einen beleidigenden Inhalt auf X gepostet, strafbar gemäß 188 StGB, also dem neuen oder verschärften Tatbestand gegen Personen des politischen Lebens gerichtete Beleidigung. Und auf diesem Post zu sehen war eine Art Schwarzkopf-Professional-Werbung mit Robert Habeck und dem Text Schwachkopf-Professional. Das könnte man nun als Posse abtun, als Getöse vom rechten Rand, gegen sozusagen das verschärfende Meinungsklima. Aber damit würde man es sich wohl zu einfach machen, denn wer mal bei einer Durchsuchung dabei war, der vergisst es nicht mehr. Der Staat läuft dann plötzlich durch die Wohnung. Und das macht was mit einem und deshalb gibt es ja auch Artikel 13 Grundgesetz. Es ist auch nicht der erste Fall, in dem sowas passiert. Vor 2 Jahren nannte ein Mann Hamburgs Innensenator Andi Grote so ein Pimmel. Und auch hier wurde seine Wohnung durchsucht. Inzwischen hat das die Rechtsprechung als rechtswidrig, weil unverhältnismäßig abgeurteilt. Die Frage steht also im Raum, warum glauben Teile der Justiz, Durchsuchungen wegen Beleidigungen seien verhältnismäßig? Führt der raue Ton im Netz zu mehr Durchsuchungen? Darüber wollen wir sprechen und zwar mit Professor Dr. Matthias Jahn. Er hat an der Goethe-Uni Frankfurt den Lehrstuhl für unter anderem Strafrecht und Strafprozessrecht inne. Professor Jahn, herzlich willkommen.
Guten Morgen, Herr Wiedewitt.
Sie haben den Fall mitbekommen. Was haben Sie denn gedacht, als Sie gesehen haben, da wurde in Bayern eine Wohnung durchsucht, weil einer den Wirtschaftsminister einen Schwachkopf nannte?
Ich fand das rechtlich interessant, weil es in den Abwägungen in diesem Fall unter anderem auf die Frage ankommt, ob der von Ihnen erwähnte Paragraph 188 des Strafgesetzbuchs, also diese 2021 neu eingefügte Vorschrift, die Personen des politischen Lebens jetzt noch umfassender schützen soll, ob diese Strafvorschrift in diesem Fall tatsächlich einschlägig ist.
Warum haben Sie da Zweifel, dass sie einschlägig ist? Es gibt ja verschiedene Tatbestandsmerkmale, unter anderem die Beleidigung, aber auch die Auswirkung auf die Öffentlichkeit, die das haben könnte. Geht es darum?
Ja, darum geht es. Die Regelung ist alles andere als klar und es gibt auch noch sehr wenig Rechtsprechung zu einer Formulierung, die der Gesetzgeber gewählt hat, aber aus meiner tiefen und festen Überzeugung über diese Formulierung nicht wirklich vertieft nachgedacht hat. Diese besondere Beleidigung gegen Personen des politischen Lebens muss geeignet sein, das öffentliche Wirken dieses Politikers erheblich zu erschweren. Und das ist bei einer einfachen Beleidigung eigentlich nicht ohne weiteres vorstellbar, bei einer Verleumdung oder üble Nachrede, wenn einem Politiker sagen wir sexuelle Kontakte zu einer dritten Person angedichtet werden, wenn angebliche Straftaten in den Raum gestellt werden und ähnliches. Das ist klar, das kann die Performance des Politikers dauerhaft beeinträchtigen und auch sein Ansehen in der Öffentlichkeit. Bei einer einfachen Beleidigung eines Politikers ist das deutlich schwerer vorstellbar, denn das sollte eigentlich abperlen an einer Person des öffentlichen Lebens.
Genau, diese Debatte ist ja im Grunde im Gange. Wir haben ja andere Politiker, die jetzt gerade auch dann sagen, ja, das muss man aushalten können. Ein altes Video von Helmut Kohl wird herumgereicht, wo er gesagt hat, wenn man Bundeskanzler werden will, muss man das aushalten und solche Sachen. Die Ratio hinter der den Vorschriften, wie zum Beispiel dem DSA, ist ja, die Meinungsfreiheit werde dadurch betroffen, dass Menschen sich nicht mehr trauen, etwas zu sagen. Wäre nun das ein valides Argument in diesem Zusammenhang, dass man sagt, dieses öffentliche Wirken wird erheblich erschwert, weil jemand, der jetzt schwer beleidigt wird, sich nicht mehr traut? Oder wäre das zu weit gegriffen?
Das ist eine ganz offene Frage. Wir haben dazu noch keine Rechtsprechung. Ein wackerer Amtsrichter in Schwetzingen hat sich als einziger soweit erkennbar bisher ausführlicher mit dieser Frage beschäftigt und der hat die gleichen Bedenken wie ich. Man wird sich sehr schwer damit tun, zu sagen, es stellt sich niemand mehr für öffentliche Ämter zur Verfügung, weil er gewärtigen muss, dort härter angefasst zu werden als Normalbürger. Die Vorschrift, um die es hier geht, dieser Paragraph 188 des Strafgesetzbuchs, ist zwar ein abstraktes Gefährdungsdelikt. Also man muss nicht im konkreten Fall nachweisen, dass sich jemand in seiner politischen Arbeit hat beeinträchtigen lassen. Aber es ist eben kein potenzielles Gefährdungsdelikt. Es kann nicht darum gehen, dass man nur allgemein auf den Gedanken kommen könnte, hier sieht jemand von der Wahrnehmung eines politischen Mandats deshalb ab, weil er sich dann ein so dickes Fell zulegen müsste, dass das nicht mehr zumutbar ist.
Also wenn wir schon da rausfliegen, ist es ja im Grunde dann einfach zu beantworten, ob diese Durchsuchung dann rechtmäßig war oder nicht?
Nein, so einfach ist es nicht. Wir haben ja jetzt bisher nur gesprochen über den Paragraph 188 des Strafgesetzbuchs. Ob wir da wirklich rausfliegen übrigens, ist ja noch nicht entschieden. Das ist meine persönliche Meinung. Es gibt den eben erwähnten Schwetzinger Amtsrichterbeschluss bzw. sogar ein Urteil. Aber es gibt noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung zu dieser Sache. Und der bei NIOS im Netz geleakte Beschluss des Amtsgerichts Bamberg, auf dem diese Durchsuchung beruht, der verhält sich zu dieser Frage inhaltlich gar nicht. Das ist ein typischer Formularbeschluss, bei dem die Amtsrichterin erkennbar sich nicht vertieft Gedanken über diese Fragen gemacht hat, jedenfalls diese Gedanken nicht im Beschluss dokumentiert hat. Eine ganz andere Frage ist, ob das eine Beleidigung von Herrn Habeck war, also der ganz normale Tatbestand des 185 StGB. Und das ist nach meiner festen Überzeugung selbstverständlich eine Beleidigung. Niemand muss sich titulieren lassen als Schwachkopf, ob Politiker, ob Journalist oder Hochschullehrer. Das muss sich niemand gefallen lassen.
Ja, übrigens dieser Fall, den ich zitierte von Andi Grote, der war ja auch vor der 188-Reform. Das heißt, da ging es tatsächlich auch nur um 185 und da wurde ja auch durchsucht, wenn auch dort es dann unverhältnismäßig war. Welche Rolle spielt in diesem Fall denn diese satirische Einkleidung? Das ist ja, viele Medien haben geschrieben, das ist ein Meme. Ob das jetzt ein Meme ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber jedenfalls war es ja eingekleidet in eine Art Werbung und hat damit ja einen satirischen Charakter. Ändert das etwas an der Bewertung?
Nein, das ändert im Ergebnis jedenfalls in diesem konkreten Einzelfall nach meiner Überzeugung nichts an der Bewertung. Wir haben es zu tun mit einer Meinungsäußerung und da haben wir eine feststehende Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die seit Jahrzehnten ausbuchstabiert ist, eigentlich seit 1958 Lüth-Urteil. Das kennen sowohl die Strafrechte als auch die Zivilrechte als auch die Öffentlichrechtler. Die Abwägungsroutine dieses Entscheidungsbäumchen des Verfassungsgerichts ist immer die gleiche. Wir haben es zu tun mit einer Meinungsäußerung, hier geht es nicht um eine Tatsachenbehauptung. Und bei dieser Meinungsäußerung gibt es bestimmte Fallgruppen, nämlich Menschenwürdeverstoß, Formalbeleidigung und Schmähkritik. Die drei, die sind nicht dazu geeignet, den Artikel 5 einen Vorrang zu verleihen. Da geht der persönliche Ehrschutz des Einzelnen, sei es jetzt ein Politiker oder sei es eine Privatperson, immer vor. Und nach meiner Überzeugung haben wir es bei dieser Schwachkopf-Äußerung mit einer Formalbeleidigung zu tun, einer Abwertung, bei der es gar nicht drum geht, was Herr Habeck politisch geleistet oder nicht geleistet hat, sondern es geht nur um eine persönliche Diffamierung ohne jegliche politische Auseinandersetzung, übrigens auch ohne jegliche Wertigkeit für den politischen Diskurs. Und da wird im Zweifel der Ehrschutz des Einzelnen gewinnen müssen, trotz des hohen Werts der Meinungsfreiheit für die Demokratie.
Sie hatten ja den Beschluss, der da kursiert, schon angesprochen und der war ja in einer Hinsicht ein bisschen merkwürdig. Oben drüber stand Volksverhetzung und unten wurde subsumiert, aber nur unter 188 und 185. Also subsumiert ist vielleicht zu viel gesagt, aber es wurde jedenfalls erwähnt. Zugleich gibt es eine Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bamberg, die hatte dann auf einen weiteren Aspekt hingewiesen, dass nämlich das Ganze ja stattfand an so einem Aktionstag gegen Hasspostings. Dieser wiederum sollte ja landesweit sozusagen dafür sorgen, dass die Leute wissen, man darf nicht gegen Juden hetzen, man darf nicht Hass säen und man darf nicht Straftaten billigen. Und der Mann hatte nun wohl vorher ein Bild gepostet, auf dem ein SS- oder SA-Mann zu sehen ist, mit dem Plakat "Deutsche kauft nicht bei Juden". Und das hat er dann kommentiert mit "Wahre Demokraten hatten wir alles schon mal". Dazu muss man wissen, das hat er wohl im Zusammenhang mit einem Boykottaufruf im Internet gemacht, wollte also eher vor NS-Zuständen warnen als diese billigen. Soweit kann man es zumindest interpretieren. Was hat das alles jetzt zu bedeuten? Spielt das noch eine Rolle bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung der Durchsuchung? Und haben Sie vielleicht eine Idee, warum in diesem Durchsuchungsbeschluss oben drüber steht Volksverhetzung, die Pressemitteilung danach auch davon spricht, es wird aber ansonsten nicht mehr erwähnt. Was war da wohl los?
Also dazu sind zwei Sachen zu sagen. Ich kenne die Akten nicht. Das kann also letztlich nur die Ermittlungsrichterin in Bamberg gewusst haben, warum Volksverhetzung in diesem Verfahren die Hauptrolle spielt. Und der Beschluss dann gegründet ist auf diesen Schwachkopf-Post. Das wäre übrigens nicht ungewöhnlich. Natürlich haben wir Strafverfahren wegen Volksverhetzung, bei denen Äußerungen im Netz zugrunde liegen. Dann wird die Staatsanwaltschaft aufmerksam, schickt die Kripo los, dort wird im Netz ermittelt. Dann stellt man fest, dieser Poster hat auch noch andere Postings am Start. Und dann findet man auf einmal diesen weitergeteilten Meme oder jedenfalls diese angeblich satirische Einkleidung einer Beleidigung mit einer Werbung für ein Haarprodukt. Und da sind die offenbar auf den Account gestoßen. Ich bin's Feinett heißt der Account, so ergibt sich's ja aus dem geleakten Beschluss und haben dann weitere Ermittlungen angestellt, sind zu der Überzeugung gekommen, dass die Voraussetzungen 188 StGB vorliegen, also bei der Verhältnismäßigkeitsabwägung alle Signale zunächst mal auf grün stehen, wenn es um eine Durchsuchungsmaßnahme geht. Und dann ist durchsucht worden. Was diesen Volksverhetzungsvorwurf anlangt, kennen Sie und ich nur Äußerungen aus dritter Hand. Das würde ich hier nicht beurteilen wollen. Ich weiß aus eigener richterlicher Erfahrung, es kommt hier wirklich auf die feinsten Details an. Wir haben selbst im Senat schon des Öfteren Fälle zu entscheiden gehabt, wo Postings zugrunde liegen. Und da muss nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, und zwar völlig zu Recht, ganz genau darauf geschaut werden, was ist das Setup dieses Postings, was ist der Kontext, was kommt vorher, was kommt nachher, was ist der Wortlaut, was ist das, der Verständnishorizont eines Nutzers bei X und. Das sind also Fragen, die man hier nicht am grünen Tisch entscheiden sollte.
Würden Sie noch einordnen wollen, ob Sie die Durchsuchung für verhältnismäßig halten oder nicht?
Ja, das kann ich. Ich kenne den von Ihnen erwähnten Beschluss des Landgerichts Hamburg, der sehr rechtsstaatlich unterwegs ist, den wir übrigens auch in der Zeitschrift Strafverteidiger veröffentlicht haben, weil er uns aufgefallen ist, weil er so ungewöhnlich ist. Ich glaube nicht, dass der so ohne weiteres generalisierbar ist, weil Sie zu Recht sagen, hier geht um einen Tatzeitraum, wo zumindest die Staatsanwaltschaft und die Bamberger Amtsrichterin, eine sehr erfahrene Kollegin, die seit 25 Jahren in der Justiz ist, zu der Überzeugung gelangt sind, dass die Voraussetzungen 188 StGB vorliegen. Das halte ich juristisch für fragwürdig, aber es ist sicherlich nicht unvertretbar, sicherlich nicht willkürlich. Ich denke, dass der beste Weg, um das zu klären, wäre, dass gegen den Beschluss des Amtsgerichts Bamberg Beschwerde eingelegt wird zum Landgericht Bamberg. Das geht ohne weiteres noch, auch wenn die Durchsuchung vorgenommen und vollzogen ist, weil es ein tiefgreifender Grundrechtseingriff ist. Und wenn der Betroffene auch mit der Entscheidung des Landgerichts Bamberg nicht einverstanden wäre, dann steht ihm direkt der Rechtsweg zum Bundesverfassungsgericht offen. Und dann kann er ja überprüfen lassen, ob die von ihm bei NIOS mitgeteilten Rechtsauffassungen verfassungsrechtlich haltbar sind oder ob er an dieser Stelle, das ist meine Überzeugung, auch wenn es nur eine einfache Beleidigung wäre, mit einer Durchsuchung konfrontiert worden ist, bei der jedenfalls auf den ersten Blick alle Voraussetzungen vorlagen. Nochmal, natürlich liegt hier eine gewisse Symbolik zugrunde. Wenn die Staatsanwaltschaft Bamberg selbst sagt, das stand im Kontext eines bundesweiten Aktionstages, liegt ja auf der flachen Hand, dass hier auch ein Flock eingerammt werden soll gegen Hasspostings im Internet, gegen beleidigendes Verhalten im Internet. Das hat einen symbolischen Gehalt. Und natürlich kam es erkennbar auch darauf an, dieses Symbol auszusenden. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass die Durchsuchung im Einzelfall rechtmäßig war. Und am Ende des Tages, bei der StPO-Norm, um die es hier geht, gibt es eben keinen Straftatenkatalog. Es gibt keine fixe Grenze, bei der man sagen muss, das ist ein Bagatelldelikt. Hier ist eine Durchsuchung von vornherein willkürlich und unvertretbar. Und dann wird man am Ende sagen müssen, wer sich in die Küche stellt, der muss die Hitze aushalten.
Das ist gut, dass Sie auf diesem Punkt enden. Denn es gibt ja auch jenseits von solchen Aktionstagen jetzt Ansätze, solche Beleidigungen systematisch zu verfolgen. Habeck hatte sich ja geäußert und hatte gesagt, naja, das wird durch Agenturen gefiltert und hier kommt es von der Polizei. Es gab jetzt schon Stellungnahmen anderer Politiker, die gesagt haben, sie wurden auch von der Polizei angeschrieben, hier, wollt ihr nicht Anzeige erstatten, das scheint mir eine Beleidigung zu sein, so nach dem Motto war das. Da haben manche jetzt natürlich gesagt, so nein, das muss man aushalten können und so. Und dann gab es aber auch noch jetzt Recherchen dazu, dass Habeck wohl mit einer Agentur insbesondere zusammenarbeitet, die So Done heißt. Das ist ein Abmahn-Startup, das also sich auf die Fahne geschrieben hat, gegen Hass systematisch vorzugehen. Und da sind auch etliche andere Politiker aus anderen Parteien dabei, die sich da als Testimonial auf der Webseite präsentieren. Kurzum, wir werden mehr Anzeigen sicherlich haben, was man ja erstmal gut heißen kann, muss man dann hinnehmen, dass es dann eben auch mal zu gelegentlichen Wohnungsdurchsuchungen kommt, als eine Art Nebenfolge dieses Bewusstseinswandels.
Ja, das glaube ich schon. Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Und ich kann erstmal nichts Verwerfliches daran entdecken, dass ein Politiker gleich welcher Couleur sagt, ich muss nicht alles hinnehmen, was in meine beleidigungsgeschützte Sphäre eingreift. Wir haben im Fall Künast eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts lesen können, wo das Verfassungsgericht ausdrücklich gesagt hat, der Maßstab für einen Politiker ist eben gerade nicht alles nur jenseits der Schmähkritik, sondern ein Politiker ist auch in seiner übrigen Persönlichkeitssphäre umfassend geschützt. Und wenn sich dann Startups hinstellen, ich habe mir die von Ihnen erwähnte Seite selbst in der Vorbereitung angesehen und daraus ein Geschäftsmodell machen, dann ist das ebenfalls hinzunehmen. Ich kann daran nichts Verwerfliches entdecken. Noch ein Hinweis, der Digital Services Act, den Sie zitiert haben, er sieht ja nun vor, dass Online-Plattformen, die Kenntnis von Straftaten bekommen, die Strafverfolgungsbehörden informieren. Daraus kann man ja vielleicht auch rückschließen, dass die Kenntnis, die diese Online-Plattformen bekommen, natürlich auch vermittelt werden kann durch Politikerinnen und Politiker, die sich gebündelt über solche Start-ups an die Plattformen wie X wenden. Ich könnte mir schon vorstellen, dass diese Botschaft des DSA eben auch ist, im Netz muss man wieder mehr darauf achten, dass man nicht mehr folgenlos alles verbreiten kann. Und das finde ich ehrlich gesagt eine vernünftige Botschaft. Ich selbst bin nicht bei X, weil ich mir das nicht geben möchte. Ich weder selbst sozusagen noch als jemand, der das einfach nur als Leser zur Kenntnis nimmt. Das heißt aber nicht, dass diejenigen, die sich dieser gefahrgeneigten Lektüre und Bewegung im Netz aussetzen, nicht in Zukunft auch darauf vertrauen können, dass Strafanzeigen von den Staatsanwaltschaften verfolgt werden und dass dementsprechend auch strafprozessuale Zwangsmaßnahmen erfolgen.
Professor Jahn, ganz vielen Dank fürs Gespräch.
Überraschung!
Der Bundesgerichtshof hat in dieser Woche die Verurteilung des Weimarer Familienrechters Christian Detmar zu 2 Jahren Haft auf Bewährung wegen Rechtsbeugung bestätigt. Der Name sagt vielleicht nicht allen etwas. Christian Detmar war wahrscheinlich bisher in der Öffentlichkeit eher bekannt als der Weimarer Maskenrichter oder auch der Corona-Richter.
Und die Verurteilung durch den Bundesgerichtshof war jetzt so klar, dass das den Jingle Überraschung verdient hat. Wieso ging das Verfahren denn dann überhaupt bis zum BGH?
Also ehrlich gesagt, wäre der jetzt nicht wegen Rechtsbeugung verurteilt worden, dann hätte jedenfalls ich doch an meinem Judiz oder vielleicht auch an der deutschen Justiz echt gezweifelt. Deswegen war ich total happy, dass ich endlich mal wieder den Jingle Überraschung nehmen könnte. Ihr wisst ja, ich mag Jingles. Also 2021, für alle, die sich nicht dran erinnern sollten, war das ein ziemlicher Skandal, vor allem in der Jura-Bubble. Christian Detmer ist Familienrichter in Weimar, war das auch schon lange, ich glaube, der ist schon Anfang 60 und hat damals an zwei Schulen in Weimar die Corona-Maßnahmen, das war mitten in der Corona-Krise, wir erinnern uns alle, vorläufig aufgehoben. Also juristisch korrekt hat er die Lehrkräfte angewiesen, die Maskenpflicht, die Testpflicht und die Pflicht, Abstand zu halten, nicht durchzusetzen. Er hat das damals, wie gesagt, der gute Mann ist Familienrichter, auf eine Kindeswohlgefährdung nach § 1666 BGB gestützt. Danach hat das Familiengericht von Amts wegen Maßnahmen zu treffen, um eine Gefährdung des Kindes zu verhindern. Das hat er damals im Wesentlichen auf drei Gutachten gestützt, die, wie man eben heute weiß, von ebenfalls Corona-Maßnahmen-kritischen, ich formuliere das mal freundlich, Sachverständigen stammten, die der Richter kannte und zuvor selbst rekrutiert hatte.
War das ein Skandal, weil ein Familiengericht normalerweise nicht dafür zuständig ist, vom Staat verhängte Maßnahmen aufzuheben? Oder war damals sofort klar, dass der Mann ein vehementer Gegner dieser Maßnahmen war?
Also ich kann das nicht mehr ganz genau rekonstruieren, aber wenn ich mich richtig erinnere, ist das relativ schnell rausgekommen, auch weil der Detmer versucht hatte, sich abzusichern. Der wollte ausdrücklich kein Befangenheitsgesuch riskieren, das weiß man heute. Dieses Risiko ist ihm sehr, sehr klar gewesen und es gab dann nach zumindest ein paar Monaten mehrere Durchsuchungen bei ihm. Es wurden, ich glaube, 7 oder 8 Wohnungen von Zeuginnen und Zeugen durchsucht. Also das ist schon relativ schnell durchgesickert, dass dieser Mensch schlicht ein Querdenker war. Also in der Sache ging das damals auch recht schnell weiter. Das war ja ein einstweiliges Verfahren. Und dann ist schon nach einem Monat vom OLG Jena festgestellt worden, dass der als Familienrichter natürlich gar nicht zuständig dafür war, um irgendwelche staatlichen Anordnungen aufzuheben. Und auch der BGH und das Bundesverwaltungsgericht haben das später bestätigt.
Aber immerhin mussten das ja erstmal zwei Bundesgerichte bestätigen.
Also ich fand das schon damals absurd, dass sich tatsächlich dann einige Leute gefragt haben, ob nicht vielleicht auch ein Familienrichter das entscheiden könnte. Aber wenn man in den 1666 mal reinschaut, ist das eigentlich, naja, eher abwegig. Die Vorschrift nennt als Beispiele für Maßnahmen, die Familiengerichte zum Schutz von Kindern verhängen können, zum Beispiel sowas wie Schutz vor gewalttätigen Vätern. Also dann darf man eben dem Vater verbieten, irgendwie die Wohnung zu betreten oder die Gerichte dürfen irgendwie die Eltern verdonnern, dass die für die Einhaltung der Schulpflicht sorgen müssen oder so. Also es geht immer so um spezifische, an Eltern gerichtete Einzelmaßnahmen und natürlich nicht darum, eine ganze Schule von der Maskenpflicht auszunehmen, weil er hat ja nicht gesagt, nur diese beiden Kinder, um die es geht, dürfen jetzt keine Maske mehr tragen oder müssen keine Maske mehr tragen, sondern der hat das einfach mal auf die ganze Schule ausgedehnt. Das war aber tatsächlich auch in der mündlichen Verhandlung vor dem BGH Thema, denn diese ganze strafrechtliche Sache ist ja dann bis zum BGH hochgegangen, deswegen reden wir ja heute drüber. Das haben wir auch in Folge 19 schon ein bisschen besprochen, denn der Kollege Max Amos war damals da beim BGH und mit ihm jede Menge Querdenker übrigens. Und da hat der BGH-Senat, der jetzt über die Strafsache zu entscheiden hatte, auch etwas suffisant nachgefragt, was wäre denn, wenn ein Kind einen ganz tollen Vater hat und den unbedingt zum Leben braucht, der aber ausgewiesen werden soll, dürfte dann auch die Ausweisung gestoppt werden von einem Familienrichter. Also das waren tatsächlich natürlich irgendwie bewusst absurd gewählte Fälle auch vom Senat, aber da stand auch Gerhard Strate, der Verteidiger von Christian Detmer, recht blöd da vom BGH, weil er natürlich irgendwie darauf auch keine Antwort hatte. Und ich glaube, es gäbe bestimmt Graubereiche bei dieser Norm, wo man sagt, darf jetzt ein Familienrichter das noch im Interesse des Kindeswohls anordnen, aber ich glaube, zwei Schulen deshalb quasi von den Corona-Maßnahmen auszunehmen, das ist kein Graubereich mehr und das war irgendwie relativ klar, dass er es nicht gedurft hätte.
So, und jetzt hat der BGH das Urteil wegen Rechtsbeugung bestätigt.
Genau, aber gar nicht aus diesem Grund. Also es ging eben gar nicht um die Unzuständigkeit. Der BGH hat gesagt, für die Rechtsbeugung nach § 339 StGB, wegen der Christian Detmer jetzt verurteilt worden war vom Landgericht Erfurt, kommt es gar nicht darauf an, ob seine Entscheidung materiell rechtskonform war und auch gar nicht auf das Ergebnis dieser Entscheidung, sondern Detmer habe in elementarer Weise gegen Verfahrensvorschriften verstoßen. Und zwar, weil er selbst aktiv diese Verfahren initiiert hat. Wie gesagt, der Mann war ein Querdenker. Der hat an Montagsspaziergängen teilgenommen, der hat von kollektiver Hysterie gesprochen damals, wenn es um die Corona-Maßnahmen ging, und zwar auch schon lange vor diesem Beschluss. Und er hat sich monatelang informiert, hat hin und her überlegt, wer ein solches Kindeswohlverfahren anregen könnte. So heißt das nämlich im Familienrecht. Also das müsste dann irgendwo herkommen, also von den Eltern zum Beispiel, aber auch von Ärzten oder Therapeutinnen. Und dann hat er proaktiv Leute angeschrieben über seine private E-Mail-Adresse, Bekannte angeschrieben, von denen er halt auch wusste, dass die ebenfalls Corona-Leugner waren, hat gefragt ganz explizit, ob sie vielleicht Kinder kennen, die sich über ihre Eltern gegen die Maßnahmen wehren möchten. Und zwar hat auch ausdrücklich nachgefragt und gesagt, die sollten aber bestimmte Familiennamen haben, weil die Verfahren zuständigkeitshalber halt bei bestimmten Nachnamen bei ihm landen würden. Also da war zum Beispiel in den Akten, das hat das Landgericht Erfurt auch zitiert, gab es eine SMS, die er dann jemanden geschrieben hat, habe gestern mit einer gut vernetzten Anwältin gesprochen, die meinte, sie könne mir sicher einen Fall nach 1666 wegen Maske bringen. Bin gespannt. Wie gesagt, es hat mehrere Hausdurchsuchungen gegeben und was das Landgericht Erfurt in seinem Urteil aufgeschrieben hat, also das ist schon ehrlich gesagt erschütternd, denn es ging halt gar nicht um dieses Verfahren. Er hat dann, als er Maßnahmen kritische Eltern gefunden hatte, diese auch auf bestimmte Webseiten geschickt, wo halt so Formulare drin waren, dass man so eine Anregung machen kann, hat diese Formulare mit den Eltern sogar nochmal überarbeitet und er hat eben vorher schon gezielt kritische Sachverständige ausgesucht, wohlgemerkt schon lange vorher, bevor diese Verfahren überhaupt eingeleitet waren. Und das Ganze nämlich im Einvernehmen mit seinen, ich sag mal, Kumpels von den kritischen Richtern und Staatsanwälten. Das war so eine Gruppe, der er damals angehört hat. Und aus dieser Gruppe stammte die Idee. Denn das Ergebnis dieser Urteile stand natürlich vorher fest und da war ein Plan dahinter. Also dieser Mensch wollte ganz explizit und ganz unabhängig von diesem konkreten Fall diese Entscheidung treffen, damit sie öffentlich für Aufmerksamkeit sorgt und vor allem aber auch, damit sie in den Datenbanken landet und ein Präzedenzfall wird für andere Gerichte, die dann eben auch Corona-Maßnahmen aufheben sollten. Das war die Idee dahinter. Und dann war jetzt natürlich der formale juristische Vorwurf, er hätte sich wegen Vorbefassung mit der Materie für befangen erklären müssen, was natürlich irgendwie drollig ist, das stimmt zwar, aber er wollte sich ja nicht nur nicht für befangen erklären, sondern er wollte die Verfahren ja gerade wegen seiner Befangenheit bei sich haben und hat sie deshalb ganz aktiv gesucht und zu sich gelenkt. Das hat das LGR Fürth echt auch sehr hübsch deutlich in seinem Leitsatz schon rausgearbeitet. Wir packen euch die Entscheidung mal noch in die Shownotes. Und das hat der BGH jetzt im Wesentlichen so bestätigt und hat gesagt, dass diese Verfahrensverstöße, die dieser Richter begangen hat, in der Kombination so schwerwiegend, dass allein das im Prinzip schon ausreicht für eine Rechtsbeugung. Da ist das Endergebnis ganz egal und auch die Motive sind egal.
Er hatte ja in der mündlichen Verhandlung eindrücklich gesagt, es sei ihm immer um das Wohl der Kinder gegangen, die er jahrzehntelang geschützt habe in seinem Job.
Ich glaube, das will ihm auch gar keiner absprechen. Also tatsächlich hat, glaube ich, auch jeder Mensch, der Christian Detmar kannte, man konnte viel über den Mann lesen und auch die Leute, die da in der mündlichen Verhandlung waren, haben alle gesagt, dass der das irgendwie nicht aus Bösartigkeit gemacht hat oder so, sondern dass der wirklich zutiefst der Überzeugung war, dass er diese Kinder schützen muss vor diesem Irrsinn der Corona-Maßnahmen. Aber das war einfach dem BGH egal und wie ich finde auch völlig zu Recht. Der BGH hat gesagt, dieser Mann hat sein Richteramt missbraucht und dem ist echt nicht viel hinzuzufügen. Also wenn das kein vorsätzlicher Verstoß ist gegen so ziemlich einfach jede Vorschrift, die ein Richter zu beachten hat, wenn man sich selber aktiv Verfahren generiert, um quasi Litigation-PR zu betreiben als Richter, dann weiß ich irgendwie auch nicht mehr. Also der BGH hat dann eben gesagt, so 339, der Tatbestand ist erfüllt. Der Angeklagte habe zum Vorteil der das Kindesschutzverfahren anregenden Eltern, die kannte er dann auch gut, und zum Nachteil des Freistaats Thüringen gehandelt. Und auch die Ausführungen des Landgerichts Erfurt zur subjektiven Tatseite, also zum Vorsatz, haben für den BGH gepasst. Das war wohl tatsächlich vorher ein bisschen unklar, weil das Landgericht Erfurt wohl auf den Vorsatz bezüglich der Unzuständigkeit abgestellt hat. Und das war wohl ziemlich schief. Da hatte sich auch die Verteidigung darauf gestützt und hat gesagt, der wollte doch aber eigentlich nur Gutes und der wollte ja nichts Schlimmes machen. Aber ich glaube, selbst wenn die Urteilsgründe jetzt vorliegen, wird da auch vom Vorsatz her irgendwie nichts mehr merkwürdig dann sein. Dem Mann war jederzeit klar, dass er sich komplett außerhalb des Rechts bewegt hat. Und ihm war auch klar, dass er sich da befangen machte. Das steht mehrfach in dem Urteil des Landgerichts Erfurt drin, dass er da an Leute geschrieben hat, Achtung, da müssen wir aber aufpassen, weil sonst bin ich befangen und dann fliegt uns das Urteil um die Ohren und so. Der hat sehr, sehr genau gewusst, was er da tut.
Und bleibt es bei den 2 Jahren auf Bewährung?
Ja, also auch die Staatsanwaltschaft hatte Revision eingelegt, die wollten mehr. Das hat der BGH aber wiederum auch nicht gesehen, denn über 2 Jahre gibt es ja keine Bewährung mehr bekanntlich. Ehrlich gesagt ist der Mann vermutlich aber genug gestraft, der ist schon seit Jahren vom Dienst suspendiert. Aber jetzt ist er endgültig raus, 24 deutsches Richtergesetz, ne? Ihr wisst schon, Normenanbindung, wird gegen einen Richter eine Freiheitsstrafe von mindestens 1 Jahr wegen einer vorsätzlichen Tat verhängt. Check, haben wir. Dann endet das Richterverhältnis automatisch mit der Rechtskraft des Urteils. Also der Mann ist jetzt durch beim BGH und damit verliert er auch seine Pensionsansprüche. Da habe ich sogar sicherheitshalber nochmal nachgefragt beim Richterbund in Thüringen und die haben mir super fix noch mitten in der Nacht quasi geantwortet und haben gesagt, ja, das stimmt, der verliert seine Pensionsansprüche, dann rutscht man zwar als Richter quasi so ein bisschen rein in die deutsche Rentenversicherung, aber da wird nur der Arbeitgeberanteil nachgezahlt. Da muss man ehrlich sagen, da bleibt, glaube ich, von der Altersvorsorge, die man ja als Richter sich eigentlich ganz schick vorstellt, nicht mehr viel übrig. Und ich frage mich schon, der wurde echt am Mittwoch bei der Urteilsverkündung wohl nochmal ziemlich abgefeiert und es gab halt Mitleid aus dem Publikum von sehr vielen Querdenkern, die da vor Ort waren. Danke, Herr Detmar, Rufe und so. Trotzdem wüsste ich gerne, wenn er das sich alles vorher überlegt hätte, ob es ihm das dann trotzdem wert gewesen wäre. Naja.
So, wir haben noch ein paar kleinere News, die wir nicht verschweigen wollen. Der Bundesgerichtshof hat eine Grundsatzentscheidung für immateriellen Schadensersatz bei Datenverlust gefällt. Ja, da ging es ums Datenscraping bei Facebook. Hintergrund war hier eine Sicherheitslücke bei Facebook, die gab es 2021 und da konnte man durch Eingabe irgendwelcher Telefonnummern unter der Freundessuche Ergebnisse ausspähen und diese Daten dann rausnehmen, also rauskratzen. Davon spricht man etwa, wenn dann so eine Datenausgabe auf dem Bildschirm einfach rausgelesen wird, also keine richtige Schnittstelle besteht, deswegen Scraping.
Und dann waren die Daten alle im Internet verfügbar, verknüpft mit Telefonnummern, ne?
Naja, also die konnte man dann rausziehen, natürlich in irgendeine Datenbank packen und verwenden. Aber jedenfalls waren es Daten, die eigentlich nicht in die Öffentlichkeit kommen sollten. Betroffene müssen für ihren Schadensersatzanspruch nach, die Norm ist Artikel 82 Absatz 1 DSGVO, weder Datenmissbrauch nachweisen, also dass damit jetzt wirklich was passiert ist, oder sie mussten nachweisen, dass sie jetzt psychischen Stress erlitten haben. Sie bekommen allerdings auch nicht viel Geld, sagte der Bundesgerichtshof. Im konkreten Fall gibt es also 100 Euro. Das Oberlandesgericht Köln muss jetzt noch weitere Fragen klären. Prozessrechtlich war der Fall auch deswegen besonders, weil es die erste Entscheidung im neuen Leitentscheidungsverfahren ist. Das ist Paragraf 552b der Zivilprozessordnung.
Auch das haben wir euch detailliert vorgestellt in einer der letzten Folgen. Und ich fand es total lustig, diese Woche bestand meine LinkedIn-Timeline nur aus wahlweise Anwälten, die gesagt haben, juhu, alle Rechte irgendwie für die armen Opfer des Scrapings. Und die anderen Anwälte haben gesagt, pff, nur 100 Euro, voll läppsch, die blöden Verbraucheranwälte haben überhaupt keinen Sieg erzielt. Also es ist schon wirklich sehr lustig, wie aus dieser Entscheidung jetzt jede Seite mal wieder ihre Empörung rauszieht. Das ist total entzückend.
Ja, und ihr könnt euch die richtigen Seiten rauspicken. Und jetzt haben wir dann noch einen Fall, für den wir einen Jingle haben. Und für Pia spielen wir den natürlich auch ein.
Kommt das im Examen?
So, das ist ein Examensfall auch aus einer Verbraucherecke. Pia, du fährst ja eher so Wohnwagen, ne?
Ich möchte kurz einhaken und anmerken, ich fahre ein Wohnmobil. Das ist ein großer Unterschied. Ein Wohnwagen ist so ein Ding, was man an ein Auto dranhängt.
Aber ich weiß nicht, wie krass dein Wohnmobil ist, aber es wird wahrscheinlich keinen Heckspoiler haben. Viele andere Menschen haben aber Autos mit Heckspoiler und fahren damit auch gelegentlich in eine Waschanlage rein. Und was passiert?
Können wir vielleicht kurz für alle Menschen, die sich nicht für Autos interessieren, so wie ich, kurz erklären, was ein Heckspoiler ist?
Das haben wir im Vorgespräch schon besprochen. Ich finde es, also das überrascht mich wirklich. Wir sind doch die Generation Manta Manta. Das ist das, was hinten drauf ist und den Manta angeblich
den
dann am Boden
hält. Den habe ich
auch
nicht gesehen.
Wenn der nämlich zu schnell fährt, dann hebt er irgendwann ab. Und um das zu verhindern, ist hinten so ein Flügel auf dem Kofferraum drauf und der hält das Auto am Boden. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt Zuschriften von irgendwelchen Kfz-Nerds, die mir sagen, was für einen riesen Schwachsinn ich erzählt habe. Aber jedenfalls das Plastikding hinten, das ist der Heckspoiler. So.
Und der gehörte aber zum Auto, ne? Also der war da werksmäßig da drauf, dieser Heckspoiler. Okay,
let me talk. Ja. Also die fahren, schwierige Folge heute. Also wir fahren, viele Menschen fahren damit gelegentlich in ihre Waschanlagen rein und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert, und wir kommen gleich zur Differenzierung, wenn bei diesem Waschvorgang der Heckspoiler heißt das Ding, abgerissen wird, haftet der Anlagenbetreiber? Ja, das sagt nun der BGH. Und jetzt kommen wir mal zu den Details. Diese Waschanlage hatte nämlich AGB und sogar einen Warnhinweis. Schaden sei ausgeschlossen durch nicht ordnungsgemäß befestigte Fahrzeugteile oder durch nicht zur Serienausstattung des Fahrzeugs gehörende Fahrzeugteile, zum Beispiel Spoiler, Antenne, Zierleisten oder ähnliches. Zusätzlich hatte die Waschanlage einen Zettel daran gepappt, auf dem stand Achtung, keine Haftung für Anbauteile und Spoiler. Und der Heckflügel in diesem Fall war serienmäßig und deswegen brachten diese Ausschlüsse nichts. Der BGH sagte, der Reinigungsvertrag umfasst die Nebenpflicht, das Fahrzeug vor Beschädigungen beim Waschen zu bewahren. Der Kunde könne ja nicht die Waschstraßenkompatibilität mit seinem Auto abschätzen und er könne berechtigt darauf vertrauen, dass sein Fahrzeug so wie es ist, also mitsamt der serienmäßig außen angebrachten Teile, unbeschädigt aus dem Waschvorgang hervorgehen werde. Bin ich aber froh, dass es einen Bundesgerichtshof gibt, der solche Selbstverständlichkeiten dann noch mit der Autorität eines Gerichts aufschreibt. Gekostet hat dieser Heckspoiler übrigens 3.219 Euro. Die muss die Waschanlage jetzt aufbringen.
Gut, war auch ein großes Auto, war ein Range Rover, ne? War halt kein Manta. Und ich finde das wirklich nur fair, dass die Waschanlage das bezahlen muss. Ansonsten fände ich es eine totale Frechheit von Autofahrerinnen und Autofahrern zu erwarten, dass man sich vorab überlegt, man hat einfach nur eine Serienausstattung an seinem Auto und dann soll man sich denken, ist da irgendein komisches Ersatzteil dran, was hier abgehen könnte? Also das ist doch total viel verlangt von Verbrauchern. Ich bin wirklich begeistert, dass der BGH dieses Urteil gefällt hat. Das macht mich sehr froh. Das ist ein wirklich sehr gerechtes Urteil.
Es ist immer wieder schön zu sehen, wie manche Urteile bei manchen Herzrasen verursachen und Leidenschaft entfachen und bei anderen eher nicht. Na gut, wir kommen jetzt mal zu dem hier. Musik kommt rein.
Und wir sind raus.
Liebe Leute, ihr könnt uns bewerten. Wir werden heute ein bisschen chaotisch. Ich weiß nicht, ob man es merkt nach dem ganzen Rausgeschneide, aber sie sind uns ständig ins Wort gefallen. Es war einigermaßen schrecklich. Aber falls ihr das nicht bemerkt habt, könnt ihr uns auch loben in einschlägigen Podcast-Apps. Ihr könnt Feedback, Kritik und Themenwünsche auch in sozialen Medien veröffentlichen oder uns schreiben unter gerechtigkeit-loseblatt@nrw.de. Und jetzt bleibt für Pia noch eines zu sagen.
Selbstverständlich und ganz wichtig, bleibt uns gewogen, trotzdem auch nach dieser chaotischen Folge. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Adios.